ARD. SWR Kultur. Forum.
Die perfekte Illusion. Was fasziniert uns am Fotorealismus? Willkommen zum SWR Kulturforum, heute aus dem Museum Frieda Burda in Baden-Baden. Am Mikrofon ist Marie-Dominik Wetzel. Lange Zeit haben Künstlerinnen und Künstler versucht, die Welt möglichst detailgetreu abzubilden. Doch spätestens seit der Erfindung der Fotografie sahen viele Kunstschaffende darin keinen Sinn mehr und malten abstrakt. Doch ab den 1960er Jahren haben sich die Fotorealisten vom Abstrakten abgewandt und versucht, mit hyperrealistischen Gemälden der Fotografie Konkurrenz zu machen. Doch was bedeutet dieser Wettstreit mit der Malerei? Wie stehen Kunst und Wirklichkeit zueinander? Und von welcher Wirklichkeit können wir in Zeiten von Deepfake und KI-generierten Bildern überhaupt noch sprechen? Müssen wir nicht vielleicht eine ganz neue Schule des Sehens etablieren? Darüber möchte ich mit der Künstlerin Karin Kneffel, dem Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich und dem künstlerischen Direktor des Museum Frieda Burda in Baden-Baden, Daniel Zamani, diskutieren. Herzlich willkommen. Herr Zamani, können Sie uns bitte kurz mit ein paar Beispielen anreißen, welche Werke in Ihrer Ausstellung zu sehen sind?
Sehr gerne. So, die Ausstellung heißt ja im Untertitel 60 Jahre Fotorealismus und wir spannen wirklich den gesamten chronologischen Bogen. Also wir fangen an mit ikonischen Arbeiten aus der Gründerphase von Künstlern wie beispielsweise Richard Estes oder Chuck Close und gehen dann bis zu Arbeiten, die zum Teil tatsächlich für diese Ausstellung speziell gemalt worden sind. Was sie alle gemeinsam haben, ist diese große Liebe für eine detailreiche Wiedergabe von eigentlich banalen Alltagsgegenständen. Man sieht Plastikspielzeuge, Autos, Vorstadtszenarien. Es geht den Künstlerinnen und Künstlern bis heute darum, Gegenstände aus dem unmittelbaren Alltagsleben von jedermann bildwürdig zu machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Anliegen.
Herr Ulrich, Sie forschen und publizieren zu Rezeption von Kunst und Bildwirkung. Gibt es denn ein bestimmtes Werk, das Sie im Kopf haben, wenn Sie an Fotorealismus denken?
Ja, das gibt es. Wie meistens das, was einem als erstes anfällt, ist das, was man vielleicht auch als erstes dazu gesehen hat, was einen geprägt hat. Das war in meinem Fall kein Werk jetzt, was hier in der Ausstellung ist. Das war ein Gemälde von Franz Gertsch, Patti Smith aus den späten 70er Jahren. Und das habe ich als Jugendlicher gesehen in München in der Staatsgemäldesammlung. Es war damals eine der neuesten Erwerbungen des Hauses. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es war ganz schlecht gehängt, nämlich sehr weit oben, so dass man wirklich nicht sehen konnte, dass es Malerei ist und man dachte, es ist ein Foto. Also man hat eigentlich die besondere Qualität oder den Ansatz, den künstlerischen, gar nicht so nachvollziehen können. Aber es war trotzdem einfach so überraschend, ein solches Werk in einem Museum zu sehen. Damals, wir reden jetzt hier eben von den frühen 80er Jahren, wo ich das gesehen habe, wo man ja sonst ganz andere Dinge als Zeitgenoss Kunst kannte und deshalb hat sich es mir wohl so eingeprägt.
Frau Kneffel, Sie haben in den 80er Jahren an der Kunstakademie Düsseldorf studiert, unter anderem bei Gerhard Richter. War denn da der Fotorealismus aus den USA ein Thema?
Der war ein Thema, aber ich habe Anfang der 80er noch in Münster bei Norbert Thaddäus studiert und da war das sehr verpönt. Also Norbert Thaddäus hat uns quasi verboten, nach Fotos zu malen. Und wenn, dann hatten wir die Fotos heimlich in der Schublade und haben ab und zu mal drauf geguckt und sie dann wieder versteckt. Und am irritierendsten war, dass wir dann irgendwann mal Norbert Thaddäus in Düsseldorf in seinem Atelier besuchten. Und da lagen nur Fotos rum. Also Berge von Fotos, nach denen er auch arbeitete. Und wir waren da alle ganz irritiert. Das war so mein Einstieg in den Fotorealismus.
Schöne Geschichte. Lassen Sie uns doch zuerst darüber sprechen, was mit Fotorealismus überhaupt gemeint ist. Eine eigene Schule ist der Fotorealismus ja nicht. Also es gibt kein Manifest, es gibt auch keine feste Künstlergruppe. Der Fotorealismus ist ja vielmehr eine Strömung, die in den 1960er Jahren in den USA aufkommt und ja auch als Gegenbewegung zu der damals vorherrschenden abstrakten Kunst gesehen werden muss. Ist denn diese Gegenbewegung der wichtigste Motor eigentlich?
Also ich glaube, für viele Künstler tatsächlich, und es ist ja für uns heute, glaube ich, immer noch ein Paradox als Kunsthistoriker, wenn man zurückschaut auf die 60er, man denkt sich, endlich, in Anführungsstrichlein, hat es die Abstraktion geschafft, ernst genommen zu werden gegen alle Widerstände. Ja, sie tritt ihren internationalen Siegeszug in den 50ern an. Und genau dann, wenn die Abstraktion als verbindlich gelehrt wird an Kunstschulen, sagt eine junge Generation, wer von haben wir genug? Wo sollen wir eigentlich noch hingehen? Ich glaube, viele waren frustriert, dass sie Lehrer hatten, die gesagt haben, wenn ihr ernst genommen werden wollt, müsst ihr so malen wie Willem de Konig oder Jackson Pollock. Und natürlich haben die dann gesagt, ich bin jetzt 20 Jahre alt, Jackson Pollock hat Schlierenbilder gemalt, wo nur gedrippt worden ist. Wie kann man die Abstraktion noch hinbringen, wo was Neues erobert werden konnte, wenn man so möchte? Und es geht ja in der Kunst schon immer in der jungen Künstlerschaft darum, sich neu zu beweisen. Und ich glaube, Mauern einreißen ist wichtig. Und so komisch es jetzt heute klingen mag, aber es gab einen Zeitpunkt in den USA, wo Künstler gesagt haben, zurück zum Gegenstand ist eine Art von Rebellion. Und da können wir uns neu erfinden. Und was natürlich extrem clever war, war dieser Wettstreit nicht nur mit der Wirklichkeit, sondern mit der Fotografie. Weil die Fotografie hatte diesen Wahnsinnsaufholmarsch gegen die Malerei als ein ernstzunehmendes Medium. Und die Künstler haben auf einmal gesagt, wir sind sowohl Fotografen als auch Maler. Wir machen erst selbst Fotografien. Und die Einstellung war da ja ganz wichtig, die Komposition, wenn man so will. Und dann die Übertragung ins Malerische. Also war was vollkommen Neues, aber es hatte Wurzeln, die bis ins 19. Jahrhundert zurückgereicht haben.
Als wir vorhin durchgegangen sind und über Motive auch gesprochen haben, haben Sie gesagt, der Fotorealismus ist auch die Strömung, die so das Banale auch kunstfähig machen wollte. Also wenn wir über die Motive sprechen, die wir hier sehen können in der Ausstellung, wir sehen Straßenzüge, wir sehen in den unteren Sälen, sehen wir Fahrzeuge, wir sehen Pferde, wir sehen Spielzeug, Sie haben es vorher erwähnt. Also dieses Banale kunstfähig zu machen und quasi auf den Sockel zu heben, kann vielleicht wirklich auch als Protest gesehen werden.
Ja, man kann aber, glaube ich, den Fotorealismus nicht nur als Gegenbewegung verstehen in seiner Zeit, sondern doch auch in Verwandtschaft zu anderen wichtigen Bewegungen der Zeit. Etwa bei dem Thema, was Sie ansprechen, zur Pop-Art. Die ganzen Konsumprodukte, die ganzen Bilder mit Schaufenstern, mit Plätzen auch der Popkultur, der Medienwelt. Das sind ja sehr ähnliche Themen wie in der Pop-Art. Ich sehe aber auch noch eine ganz andere Parallele zu einer anderen Strömung der Zeit, die vielleicht nicht so auf den ersten Blick sichtbar ist, aber ich glaube, auf den zweiten Blick umso einleuchtender sein könnte, nämlich eigentlich zur Konzeptkunst. Für mich ist eigentlich Fotorealismus eine hochkonzeptuelle Form von Malerei. Ich finde schon, der Name Fotorealismus birgt das ja etwas in sich. Also es ist eigentlich ein Realismus bezogen auf das Fotografische. Man will ja sagen, jetzt das Fotografische in die Malerei übersetzen. Ich würde gar nicht so sehr sagen, es geht um Wettstreit mit der Wirklichkeit, sondern es geht um Wettstreit mit einer schon auf eine bestimmte Art medial vermittelten Wirklichkeit, nämlich einer fotografisch vorliegenden Wirklichkeit. Und das ist natürlich geschuldet dem Umstand, dass spätestens in den 60er Jahren auch mit der ganzen Fernsehkultur sondern das fotografische Bild das dominante Bild war. Und eigentlich ist es nur konsequent war, dass jetzt die Kunst gesagt hat, gut, wenn wir uns mit der Wirklichkeit beschäftigen wollen, dann müssen wir uns primär mal mit dem fotografischen Bild beschäftigen, eben mit dem, was wir im Fernsehen, was wir im Kino sehen, was in der Werbung vorkommt, was natürlich auch in vielen anderen Formen von Fotografie bis hin zum Bildjournalismus vorkommt. Und insofern ist das eine wahnsinnig dann doch auch wieder mit ihrer eigenen Zeit konkordante Strömung und nicht nur sozusagen die Protestströmung gewesen.
Diese Technikbegeisterung und ja, das, was in dieser Zeit, wir denken an die erste Mondlandung und diese Begeisterung dafür, aber auch dieser Pragmatismus, der da mitspielt, findet sich auch in vielen Werken wieder. Und es hat ja aber auch wiederum was Nostalgisches, also auch wieder was ein bisschen was Rückwärtsgewandtes. Wenn wir einige Bilder angucken, sehen die auch so aus, wie als wären sie einem Hollywood-Film aus den 50er Jahren entsprungen, sozusagen Filmstills. Es gibt Werke, wo so Straßenzüge gezeigt werden, wo alte Chevrolets parken in so typisch amerikanischen Kleinstadt-Idylle, wo man wirklich eigentlich nur darauf wartet, dass jetzt jemand aus der Tür geht und ins Auto einsteigt. Also wir sind natürlich auch so konditioniert, dass wir solche Szenerien quasi meinen zu kennen. Also dieser Nostalgiefaktor spielt, glaube ich, schon auch eine große Rolle, oder?
Ich glaube, Nostalgie und vielleicht überspitzt auch Melancholie. Also es ging vielen Künstlern auch ums Festhalten von einem Amerika, das amerikanischer ist als amerikanisch und das am Verschwinden war. Was, glaube ich, eine wichtige Parallele ist das Kino. Wenn man an Filme denkt, wie beispielsweise American Graffiti von 1973, das ist Nostalgie-Kino über das Amerika der 60er Jahre. Da geht es um Drive-ins, um abendliche Rendezvous von Teenager, um die Angst vorm Wegziehen in ein College, wenn man aus einer amerikanischen Kleinstadt kommt. Es geht um eine Faszination mit Rock'n'Roll zu einer Zeit, wo das ersetzt worden ist durch andere neue Musikströmungen. Und 1973 ist auch ein Kernjahr gewesen für die internationale Ausbreitung vom Fotorealismus. Und diese Nostalgie fürs Verschwinden sieht man in Bildern. Ja, das sind Art Deco-Kinos aus den 30er und 40ern, das sind alte Diner-Strukturen, eigentlich Dinge, die vom Aussterben bedroht waren und ja, auch Sehnsuchtsbilder für die amerikanische Populärkultur. Und da sehe ich auch eben, was gerade schon gesagt worden ist, diese extreme Nähe zur Pop-Art, die häufig vergessen wird beim Fotorealismus.
Wobei die Pop-Art ja immer eher als auch so etwas kritischer gilt, auch gerade im Sinne von Konsumkritik. Und der Fotorealismus ja immer eher als so etwas platter und oberflächlicher gilt. Aber
ich glaube, das ist eine sehr spezifisch deutsche Rezeption der amerikanischen Pop-Art, sie so als kapitalismuskritisch zu lesen. Ich glaube, die meisten Pop-Art-Künstler haben sich da jetzt weder als Kritiker noch als affirmierend verstanden, sondern wirklich eher mal als Schilderer ihrer Gegenwart verstanden. Und die Wertung kommt eigentlich erst in der Rezeption.
Ich denke auch, wenn dann ironisch ist ein bisschen der Unterschied.
Ja, genau.
Dass es einfach ironischer ist als dann der Fotorealismus.
Ja, und auch vielleicht von der Machart, von der Malweise. Also, dass wir doch auch oftmals dann noch erkennen, ja, wie es gemalt wurde. Also, dass es wirklich auch gemalt ist und nicht dieses Hyperreale, dass wir quasi gar nicht mehr erkennen, wo ist der einzelne Pinselstrich gesetzt.
Also, das haben ja auch einige Fotorealisten, glaube ich, mokiert. Als sie die Pop-Art mal wirklich sahen, haben sie auch gesagt, wie ist das denn gemacht? Also, das kann man doch viel perfekter machen. Also das war, glaube ich, schon auch wichtig.
Ja, absolut.
Den Fotorealisten wichtig, eine große Perfektion da reinzubringen, malerische Perfektion.
Und das ist ja auch das, wo wir wunderbar über Ihr Werk reden können, Frau Kneffel, weil Sie sagten im Vorgespräch, eigentlich sind Sie ja gar keine Fotorealistin, weil es ist nicht das Kopieren eines Fotos, was Sie wirklich interessiert.
Ja, also es ist zumindest nicht der Wettstreit mit der Fotografie. Ich finde ja den Titel der Ausstellung toll, weil der so viel aufmacht auch. Also Wettstreit mit der Wirklichkeit. Es ist ja auch Wettstreit mit der Fotografie irgendwo. Aber gerade, dass der Titel Wettstreit mit der Wirklichkeit heißt, das finde ich toll. Das finde ich gut, weil das auch ja eine Provokation in sich birgt. Und ich sehe mich aber weder im Wettstreit mit der Wirklichkeit noch im Wettstreit mit der Fotografie. Also ich benutze Fotos, weil ich sie einfach auch brauche. Was weiß ich, wenn ich irgendwie Schlieren auf meinem Fenster mache, weil ich das malen möchte, muss ich da erstmal 10 Fotos machen, weil das läuft so schnell runter, das könnte ich gar nicht in dem Moment malen. Also ich brauche einfach Fotos, um zu sehen, wie das aussieht. Also zum Beispiel, oder wenn ich mich mit Architektur aus den 30ern beschäftige, brauche ich natürlich Fotos aus der Zeit, damit ich einfach sehe, wie sahen die Räume da aus. Aber für mich ist Foto mehr ein Hilfsmittel. Und ich finde, die Fotorealisten gehen da noch ein bisschen anders ran. Also die spiegeln schon die Fotografie. Und das ist, glaube ich, bei mir ein bisschen anders.
Werden wir sicher noch zu sprechen kommen, auf diese Brüche, die da eingebaut sind. Also wie wirklich ist die Wirklichkeit und was liegt vielleicht noch dahinter? Wo Sie jetzt gerade Architektur ansprachen. Bei Ihnen gibt es ja einige Werke, wo Sie Häuser oder auch Museen malen. Wir sitzen hier gerade im Obergeschoss des Museums Frieda Boda vor Werken des britischen Künstlers Ben Jonson, der auch Innenräume gemalt hat, Und das ist ja auch sehr interessant, weil er selber sie auch gar nicht als hyperreale Abbilder sieht, sondern eher so als Meditationsobjekte und Meditationsräume und quasi sie auch in gewisser Weise wieder verfremdet.
Also Ben Jonson war mir eine ganz wichtige Position bei der Ausstellung, ist ja einer der wichtigsten fotorealistischen Künstler heute, arbeitet in London. Und ist komplett fokussiert auf Stadtansichten und Interieurs, aber der Innenraum ist ihm eigentlich das Wichtigste. Und ich habe auch in der Vorbereitung der Ausstellung viel mit ihm gesprochen. Und was ich interessant fand, dass er gemeint hat, ja, es geht ihm um eine hyperreale Abbildung eines Raums, aber es ist kein genaues Porträt, sondern er will den Charakter des Ortes, den er mit dem Raum assoziiert, reinbringen. Und man muss sich vorstellen, geht er nicht irgendwo hin, macht irgendeine Aufnahme und malt die dann stur nach, sondern der ist wahnsinnig häufig an diesen Orten, freundet sich in Anführungsstrichen mit denen an, die müssen ihm auch irgendwas bedeuten, also die Atmosphäre muss ihn da ansprechen, das ist letzten Endes das Konzept des Genius Loci, es wird da irgendein Geist innewohnen in diesen Räumen und den versucht er rauszumeißeln in seinen Darstellungen und es gibt immer einen Moment der Bearbeitung, ja, also eine digitale Bearbeitung, ein Eingriff ins Bild, der nicht so ganz stimmt, bis hin zu Bildern, wo verschiedene Orte zusammengesetzt werden, aber es sieht so aus, als wäre es ein gleicher. Also wir haben ein ganz tolles Bild hier im Raum, es heißt A Collection of Memories. Und das heißt ja eine Ansammlung oder eine Sammlung von Erinnerungen. Und das sind 4 Orte, die er alle besucht hat, die ihm emotional wichtig sind. Und er hat dann 4 verschiedene Fotografien zusammengeschnitten Und das Bild ist total irritierend, weil es ist halt perfekt gemalt. Man denkt sich, das muss ein realer Ort sein. Gleichzeitig merkt man, irgendwas stimmt da nicht. Und dadurch hat es sowas Unheimliches und Befremdliches wie ein KI-generiertes Bild. Und damit spielen ja viele von den Künstlern. Also die simulieren eine Wirklichkeit, die uns total überzeugt in ihrer Perfektion. Und gleichzeitig wollen sie, dass der Betrachter sagt, Moment mal, irgendwas stimmt da nicht. Und es ist so ein Moment der Beunruhigung. Und deshalb finde ich auch, Fotorealismus wird oft missverstanden als so eine Fastfood-Kunst. Aber die ist eigentlich extrem komplex und da schwingt was Postmodernes mit. Also die mögen Ambivalenz, die mögen so ein gewisses Aufreiben. Und ich glaube, das Unheimliche ist ein ganz wichtiger Begriff, wenn es um die Kunst geht.
Ist diese Irritation für Sie auch etwas, was dem Fotorealismus innewohnt und was ihn faszinierend macht?
Auf jeden Fall. Weil jetzt gar nicht mal so sehr diese Interieurs von Ben Johnson, die würde ich gar nicht mal unter meinem Begriff von Fotorealismus so sehr subsumieren, weil sie ja auch was sehr Flächiges haben, sehr klare Bildräume haben. Viele fotorealistische Bilder zeichnen sich eigentlich danach aus, dass die Bildräume erstmal gar nicht klar sind, dass sie auch wahnsinnig kleinteilig sind. Komplex, haben Sie gesagt, Herr Zamani, das stimmt. Und dass man auch einen zweiten, dritten Blick braucht, um überhaupt zu verstehen, was spiegelt sich hier, wie hier geht hier ein Raum, wo ist hier ein Blick durch ein Fenster, wo stehe ich überhaupt bezogen auf den Bildraum. Und manchmal merkt man auch, dass man da vielleicht ein bisschen an der Nase rumgeführt wird, dass das gar nicht eindeutig aufgeht. Also hochartifiziell sind diese Bilder und eben auch erstmal eine Überforderung, glaube ich, auch für das Publikum. Natürlich eine sehr schöne Art der Überforderung, aber darin steckt vielleicht auch nochmal so ein Aspekt von Wettstreit. Wir haben jetzt schon verschiedene Varianten davon ausprobiert, wer hier mit wem in Wettstreit sich begibt. Ich glaube, die Fotorealisten stehen auch im Wettstreit untereinander. Wer kann sagen, ein noch raffinierteres Bild machen? Wer kann sagen, noch einen schwierigeren Effekt? So ein bisschen wie im Eiskunstlauf. Also wie kann man das nochmal toppen? Der Schatten spiegelt sich auch nochmal irgendwo und wird also so nochmal gebrochen. Das meinte ich vorher auch. Sie meinte, es ist so eine konzeptuelle Kunst, weil so in jedem Moment immer eigentlich einem bewusst gemacht wird, wir sehen hier ein Bild von einem Bild und in dem Bild bricht sich nochmal ein Bild. Also eigentlich könnte man den Fotorealismus auch sagen, die ganze Bewegung ist eine große Paraphrase auf das ewige Thema der Kunst Bild im Bild. Und es geht immer wieder um nochmal ein Bild im Bild im Bild. Und das ist auch sehr tricky und sehr subtil und auch, glaube ich, sehr bewusst oft gemacht. Man denkt erst, ach, das ist jetzt hier nur irgend so eine amerikanische Straßenszene mit ein bisschen Schaufenster und ein bisschen Leuchtreklame und irgendwo noch ein Auto am Straßenrand. Aber jedes dieser Momente spielt hier auch konzeptuell eine wichtige Rolle. Hier werden sozusagen auch verschiedene Traditionen von Bildlichkeit gleichzeitig aufgerufen. Also das Bild als Fenster haben wir als Tradition. Das Bild als Spiegel ist eine große Tradition. Das Bild als Schild, Schildermalerei. Und das Bild als Schatten. Also all diese, wir haben viele Bilder auch hier in der Ausstellung, wo all diese vier Elemente gleichzeitig vorkommen. Also vier so klassische Traditionen von Bildlichkeit versammelt sind und damit auch verhandelt werden. Und das Ganze aber jetzt unter dem Begriff Fotorealismus, also wo ja nochmal so das Medium Fotografie, also wieder ein Bildmedium das Thema ist. Und das finde ich unglaublich anspruchsvoll. Und das drückt sich eben auch aus in dieser Kleinteiligkeit, Komplexheit der Bildräume. Und deshalb bin ich auch jetzt wieder hier neu begeistert, gerade von dieser ersten Generation fotorealistischer Künstler, weil man da nochmal, glaube ich, so sieht, diese Herausforderungen, die sich auch gestellt haben. Oder eben diesen Wettstreit, in den sie sich da begeben haben, auch mit einer langen Tradition von Malerei, eben diese ganze Tradition des Bildes im Bild.
Ja, ganz spannend, diese verschiedenen Schichten und Ebenen, die sich da zeigen. Wir haben ja das große Glück, dass wir eine Malerin hier haben, die uns auch genau erklären kann, wie man diese Effekte auch erzielt. Ich habe jetzt gerade schon, als Sie von Perspektive und Bildausschnitt sprachen, also auch diese Fragen, so ist es eigentlich so eine Unterperspektive oder wie nah bin ich auch an was dran? Es ist ja sehr schön, hier im Mezzanin sind eben Ihre Werke zu sehen und da hängt auch eines Ihrer berühmten Früchtebilder, eines der Traubenbilder, so realistisch es ist. Aber es wird dadurch auch wieder unrealistisch, weil man eben so nah an diesen Trauben dran ist und die so groß werden, wie sie eigentlich in einem normalen, realistischen Rahmen eigentlich gar nicht aussehen könnten.
Ja, aber da unterscheide ich mich, glaube ich, so ein bisschen von den Fotorealisten, weil auch was du eben erzählt hast, diese Hyperperfektion, es wird immer perfekter. Da fange ich dann an irgendeinem Punkt an auszusteigen bei manchen dieser Künstler, weil ich habe das Gefühl, da geht es nur noch darum, sich gegenseitig auszustechen und es ist ein Wettstreit. Also ich versuche ja über Bilder nachzudenken und über Kunst und über Wirklichkeit und also all diese Dinge. Und wenn es dann nur noch darum geht, den anderen handwerklich zu übertreffen oder noch perfekter oder komplizierter zu arbeiten, da bin ich dann so ein bisschen an so einem Punkt, wo es für mich schwierig wird. Also ich finde das super interessant, auch ich gucke mir diese Bilder auch super gern an. Also das ist, aber es ist dann so ein Punkt, wo ich denke, ja, oder auch wenn ich sehe, dass die Künstler ja dadurch, dass sie auch alle sehr flach und auf irgendeine Art auch ähnlich malen, es sind zwar Unterschiede zu sehen, aber die Malerei ist sehr flach und sehr am Foto orientiert. Und wenn man ein Foto malt, abmalt, atmet das natürlich auch immer das Foto. Und eine Fotografie ist glatt und hochglänzend und perfekt. Und da haben die Künstler natürlich im Grunde nur die Chance, sich andere Themen zu suchen. Das sehe ich so ein bisschen dann kritisch. Also wenn ich dann male, ich denke eher an Manet und wie der eine Zitrone malt und wie der die umkreist und das Fluidum und wie der mit zwei Pinselstrichen so eine Geste hinkriegt und die Zitrone sogar von hinten für mich sichtbar ist. Wissen Sie, das ist dann so mein Ansatz, den ich halt dann verfolge oder mein Blick auf die Wirklichkeit. Und ich fand auch gut, dass du eben das mit dem Konzept gesagt hast, weil ich finde, das ist auch sehr konzeptuell, die fotorealistische Malerei. Ich finde auch, dass die fast mehr am Konzept ist. Die Konzeptkünstler haben halt ein Konzept ausgearbeitet, lange über Dinge nachgedacht und die Ausführung spielte dann im Grunde gar nicht mehr die große Rolle. Die spielt natürlich bei den Fotorealisten schon eine Rolle, weil es perfekt gemacht ist. Aber letztlich steht das ja vorher dann auf irgendeine Art auch fest, wie das Bild hinterher aussehen wird. Da gehört unheimlich viel Fleiß dann dazu und natürlich auch Geschick und Handwerk und alles, um das umzusetzen. Und das finde ich ist auch sehr konzeptuell gedacht bei den Fotorealisten. Und das alles trifft bei mir jetzt eigentlich gar nicht.
Fehlt den Fotorealisten die künstlerische Handschrift, Herr Zamani?
Ja, das glaube ich eben nicht. Und ich glaube auch, eine Schwierigkeit, wenn wir über den Fotorealismus reden, es gibt es bei anderen Strömungen auch, zum Beispiel beim Surrealismus, ist eben, es gibt kein Manifesto. Ja, es gibt keine Programmschrift, die von 13 Künstlerinnen und Künstlern unterschrieben wird. Die sind alle extrem unterschiedlich im Sinne von ihrer Zielsetzung, wie sie arbeiten. Ja, also ist der Wettstreit mit der Wirklichkeit, ist der Wettstreit mit der Fotografie, wollen sie was Nostalgisches anstoßen, ist das Bild von Ambivalenz geprägt und was für mich den Fotorealismus so spannend macht, ist eigentlich diese riesige Masse an Assoziationsmöglichkeiten, die man hat. Die gehen ja eigentlich zurück zum antiken Kunstverständnis. Ja, also es gibt diese berühmte Anekdote, die ich bei meinen Führungen immer erzähle, weil ich glaube, einfach viel über den Fotorealismus aussagt. Aber es gibt nach Plinius dem Älteren diesen Wettstreit der Giganten in der Antike, wo Zeuxis und Parrhasios zwei Bilder zeigen. Und Zeuxis ist ziemlich sicher, dass er gewinnt, weil er malt Trauben und die sind so realitätsnah, dass Vögel an das Holz fliegen, weil sie die Trauben essen wollen, die ja nicht real sind. Und dann sagt Parrhasios, Moment mal, ich habe auch was ziemlich Cooles gemalt und er lädt dann seinen Kollegen ein, einen Vorhang vor dem Bild, das er gemalt hat, wegzuziehen. Und Zeuxis fasst dann das Bild an und sieht da, der Vorhang selbst ist gemalt. Ja, und diese Faszination mit dem Simulacrum, das machen die natürlich auf. Aber interessanterweise zu einer Zeit, wo zum ersten Mal eigentlich global ein Misstrauen in das Bild als Informationsträger aufkommt. Ja, also diese Manipulation des Bildes durch Maschinen, auch die Benutzung von Fake News, die anfängt damals, insbesondere in amerikanischer Berichterstattung. Ich glaube, das muss man wirklich alles mitdenken und auch ein bisschen diese Angst vor der großen Medienflut. Und ich finde super spannend, dass die anfangen, Handwerk ist, glaube ich, auch ein wichtiger Begriff, ganz, ganz wichtig bei denen, dass sie sagen, Handwerk und Kunst kann man nicht trennen, das ist eins. Ja, die wollen das wieder aufwerten und möglichst perfekte Bilder malen zum Zeitpunkt, wo auch ein Wettstreit mit der Maschine anfängt. Und ich glaube, das macht die Kunstrichtung auch unglaublich aktuell heute. Also da sind viele Lektionen an uns und auch viele Fragestellungen, die uns weiterhin beschäftigen, auch gerade im Bereich der Medienkommunikation.
Interessant ist, wenn Sie jetzt gerade das Traubenbild, weil wir hatten es gerade von dem Traubenbild von Karin Kneffel, die immer sagt, ja, das ist doch auch von der Textur her einfach schon ganz anders. Warum sagen die Leute immer so, man möchte da direkt reinbeißen? Das ist doch schon ganz klar, auch durch meine Wahl der Perspektive, dass das eben keine Trauben sind. Also dieses Momentum, was Sie reinbringen, eben was Sie vorhin auch beschrieben haben, Ihre Reflexionen darüber und Ihre Persönlichkeit auch, die Sie da mit reinnehmen wollen. Also auch immer die Frage, wann kommen die Brüche in das Bild?
Ich unterhalte mich mit meinem Bild. Also mein Bild sagt mir, was ich tun soll. Ich fand auch damals, als ich anfing zu studieren, den Satz von Gerd Richter super, als er sagte, meine Bilder sind schlauer als ich. Das fand ich einen genialen Satz damals, also als ich ihn verstanden habe, weil meine Bilder sind auch oft schlauer als ich. Die sagen mir dann nämlich, hey, Moment mal, da hast du dich überfordert, das ist viel zu kompliziert, das ist blöd gedacht und darauf reagiere ich. Also ich fange ein Bild an, ich habe so eine grobe Idee und dann geht es immer weiter und dann ja, sagt mir mein Bild ganz viel. was ich ändern muss und tun muss und wie ich reagiere, wie die Stimmung wird, wo Tropfen hinkommen, was ich da mache, ob ich eine Scheibe male. Ich male ja auch oft Scheiben, um mir den Betrachter quasi so ein bisschen vom Leib zu halten, damit da eine Distanz entsteht, damit der quasi das Bild anschauen soll und sich nicht in meinem Bild verlieren soll. Das sind so Sachen, die mir wichtig sind zum Beispiel. Und das passiert halt während des Malens. Das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise.
Bleiben wir vielleicht nochmal bei dieser Malweise und der Arbeitsweise, die Sie jetzt beschrieben haben. Da hat ja auch jeder der Künstlerinnen und Künstler, der Fotorealisten, ganz andere Methoden entwickelt. Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die wirklich mit Projektionen arbeiten, also die von einem Foto oder einem Dia dann auf die Leinwand projizieren. Es gibt Leute, die arbeiten mit Rastern. Dann ist wieder die Frage, wird das wirklich gemalt? Oder bei manchen ist es auch inzwischen die Sprühpistole, die da zum Einsatz kommt. Das ist ja auch interessant, dass das wirklich keinesfalls ähnlich ist und sozusagen auch eine Handschrift dann in sich birgt.
Ja, ich glaube, man muss sich auch vorstellen, die Fotorealisten haben ja in gewisser Weise aus Zufall, wenn man so will, eine ähnliche Vorgehensweise entwickelt. Und es sind dann Kuratoren, Museumsdirektoren, Kritiker, die irgendwann sagen, so Ende der 1960er Jahre, Moment mal, da passiert irgendwas, was kohärent scheint. Ja, und dann findet man dieses Wort Fotorealismus, was mehr schlecht als recht diese Bewegung beschreibt, wird, die gehen alle extrem unterschiedlich vor. Und manchmal hat es gar nicht so viel miteinander zu tun, wie man auf den ersten Blick denkt. Die haben verschiedene Ziele. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass diese Störenfriede, die Frau Kneffel gerade erwähnt hat und die ihre Arbeit aus meiner Sicht unglaublich spannend machen, die gibt es ja auch bei den traditionellen Fotorealisten. Ja, also wir haben ein Bild in der Ausstellung von Chuck Close, ein Leica aus dem Whitney Museum of American Art in New York. Es ist ein Schwarz-Weiß-Porträt von einem befreundeten Musiker. Und wenn man reinkommt in den Raum, aus der Ferne sieht es aus wie eine Schwarz-Weiß-Fotografie, die großgezogen worden ist. Perfekt illusionistisch. Wenn man ganz nahe geht, sieht man auf der weißen Leinwand immer noch die Rasterstruktur in Graphit. Und für mich ist das wie ein Entfremdungseffekt aus dem Brechtschen Theater. Ja, also der spielt damit, dass er sagt, Leute, ihr kommt rein, es ist eine Fotografie. Wenn man nahe kommt, sieht man nicht nur, dass es unglaublich malerisch ist, von der Oberfläche her, von wie er den Graphit und die Acrylfarbe nutzt, sondern er lässt sogar das Raster da und sagt, ich gebe euch sogar mit, wie ich das gemacht habe. Und das ist, glaube ich, einmal interessant, weil er ist offensichtlich stolz, dass er ein geschickter Handwerker ist. Und auf der anderen Seite bringt er so einen Bruch mit rein. Und der Ulrich hat es vorhin schon erwähnt, die Bilder sind oft so komplex. Und manchmal sieht man dann wieder, die sind auch so komplex, weil Brüche drin sind. Also die Schatten machen manchmal keinen Sinn, die Spiegelungen gehen nicht so wirklich auf. Oder der Betrachter kann keinen Standpunkt finden, weil man irgendwann merkt, es sind verschiedene Standorte, weil verschiedene Fotografien zusammen kollagiert worden sind. Ja, und ich finde, diese Entfremdungseffekte, die drin sind, die gibt es auch auf andere Art und Weise. Manchmal haben die Künstler auch eine Straße gemalt und dann Fotografien aus verschiedenen Jahren. Dann merkt man, es hätte diese Straße nie gegeben, weil die beiden Restaurants gar nicht koexistiert haben oder da sind Werbungen für Filme aus unterschiedlichen Jahren. Also da ist auch so ein bisschen eine Ostereiersuche drin, wo man sagen muss, wo ist jetzt der Fake? Und ich finde es spannend, wenn man mit den heutigen Fotorealisten redet, viele sagen, sie lieben es, diese Fakes reinzubringen. Also sie wollen irgendwas, was ein Störenfried ist und fordern den Betrachter raus, lange nachzuschauen. Und viele sagen eben auch, für sie ist Fotorealismus das Gegenteil von KI-generierter Kunst, das Gegenteil von Social Media, weil es sind keine Bilder zum Scrollen, sondern es geht um ein langes Anschauen und um eine Herausforderung ans Sehen. Und ich glaube, das brauchen wir heute einfach. Und das ist aus meiner Sicht auch die Aufgabe von Museen und von Kunst, zu sagen, man kann ein einziges Bild lange anschauen und es hat einen Mehrwert.
Also ich sehe es auch so, dass sie also alle diesen Aufwand eigens betreiben oder zelebrieren. Man könnte hier fast auch von einer Art von Manierismus sprechen vielleicht. Damit aber genau das wieder auch als Effekt auslösen, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich dass man auch verführt wird, lange hinzugucken, weil man merkt, oh, da steckt viel Zeit drin, viel Aufwand, viel Handwerk, viel Mühe. Jetzt kann ich auch nicht in einer halben Minute fertig sein mit dem Bild. Das wäre unfair. Man braucht also auch mehr, man will das ja auch genießen und nachvollziehen können. Und wo man aber, glaube ich, auch wieder sieht, dass paradoxerweise gerade in ihrer Übertreibung des Handwerklichen eben die Fotorealisten so konzeptuell sind, auch dann wieder.
Interessant ist auch, wenn Sie jetzt sagen, gerade der Wahnsinnsaufwand. Wir haben hier einen Künstler in der Ausstellung, Roberto Bernardi, der Süßigkeiten malt.
In Zellophanhöhlen.
Genau, die in Zellophan einpackt. Ja. Und dann aber nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, sie fotografiert und so abmalt, sondern dann noch mit kleinen LED-Lämpchen in die Zellophanhülle mit reinsetzt, damit die Lichtspiele einfach noch raffinierter werden. Also das heißt, er inszeniert quasi nochmal eine Wirklichkeit und bildet sie nicht einfach so ab und macht es sich absichtlich noch schwerer und komplizierter.
Also bei den Fotorealisten, die heute arbeiten, die haben ja meistens Digitalvorlage. Und überhaupt, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt bei der ganzen Ausstellung, wenn man durch die Räume im Erdgeschoss läuft. Die haben ja alle so eine Art Vintage-Feel, die arbeiten. Aber das ist ja meistens der Filter. Ne? Und die Frage ist, ist jetzt ein Polaroid, von dem die malen? Ist es eine Schwarz-Weiß-Fotografie? Versuchen die vielleicht auch manchmal den Effekt von einem bestimmten Filter, der eigentlich aus dem Fernsehbereich kommt oder aus dem Kino, nachzuahmen? Und bei Bernardi ist es eben so, er macht diese Süßigkeiten, also die sind immer echt, die sind in seinem Atelier, aber er stellt halt, wie Sie gesagt haben, dann diese LED-Mikroleuchten drumherum und strahlt die schon mal total unnatürlich an. Und dann nimmt er aber Digitalaufnahmen, die er nachbearbeitet und noch mehr Lichtpunkte reinsetzt. Und er malt dann eigentlich schon ein Deepfake als Foto ab. Und dann macht er das aber auf eine eigentlich altmeisterliche Technik. Also unter dem Bild sind erstmal 9 Schichten von Gesso di Bologna, also so eine Art Gipsschicht, die dann abgerieben wird, um eine perfekte elfenbeinartige Oberfläche zu geben. Dann kommt eine traditionelle Untermalung und dann fängt erst der normale Malprozess an in Öl oder Acryl. Und da sind die Fotorealisten heute eben wirklich in der Traditionslinie. Also dieses Obsessive, und das fand ich interessant, es sind ja 16 der Künstler, die wir zeigen, leben ja heute noch. Ich habe mit ganz vielen auch Interviews geführt, Telefonate, Gespräche. Und ein Wort, das alle benutzen, ist compulsive, also so das zwanghaft Obsessive. Nun, die es nicht loslassen können, sich auf eine Art einarbeiten und dann irgendwie auch abarbeiten. Und manchmal ist, glaube ich, auch ein Wettstreit mit einem Motiv, das sie finden. Das hat ja Frau Kneffel vorhin gesagt, die haben alle so ein gewisses Markenbuilding betrieben. Ja, also der eine malt nur Pferde, nur Autos. Aber ich glaube, die haben das auch gebraucht, weil man kann als Fotorealist nicht jeden Tag 5 verschiedene Motive malen. Also das geht überhaupt nicht. Und irgendwie muss ja auch realistisch sein im Sinne von Markt, Kunden. Und frühe Fotorealisten haben teilweise mehr als ein Jahr in einem einzigen Bild gebraucht. Also das war auch alles andere als zugänglich für den ihr Einkommen, für den ihr Leben. Und ist, glaube ich, auch wirklich eine Aussage, dass die dazu gestanden haben, was die gemacht haben. Ja, und die konnten das Bild halt auch nicht loslassen, bis es perfekt war.
Es dürfte Ihnen bekannt vorkommen, Frau Kneffel, dass Sie wirklich lange sitzen an einem Bild. Das tun Sie ja auch.
Ja, aber nicht so lange. Also wenn ich mir diese Bilder hier angucke, so lange brauche ich nicht für ein Bild, nein. Ich suche schon so ein bisschen dann eher in Gerhard Richter-Manier den bisschen schnelleren Umweg. Also ich freue mich, wenn so ein Illusionsraum auf eine Art entsteht, die ich in der Malerei schneller entwickeln kann. Also,
aber es sind schon diese ganz vielen kleinen, feinen Pinselstriche.
Ja, es sind sicher viele und es sind auch 3 Schichten und so. Und ich versuche, es soll ein Illusionsraum werden, aber ich mag es eben gern, wenn das ein bisschen simpler zu finden ist auch. Oh.
Die Beleuchtung hat jetzt Herr Zamani gerade angesprochen bei Bernardi. Wie spielt das in Ihrer Malweise eine Rolle? Also gibt es auch manchmal Lichtquellen, die Sie neu inszenieren, die eben auf Ihren Vorlagen nicht da sind?
Also ich brauche die Scheibe jetzt nicht und beleuchte da irgendwas, um da noch mehr Lichter oder das komplizierter zu machen, sondern ich brauche es vielleicht auch mal einen Tropfen an irgendeiner Stelle, wo das Foto nichts hergibt für mich. Da kann ich guten Tropfen drauf malen. Ist nicht so, also das spielt so zusammen. Das Handwerk, die Technik, der Inhalt, alles ist dann so verwoben. Oder mir ist es halt einfach auch wichtig bei so einer Scheibe, der Fotoapparat, wenn ich durch eine Scheibe fotografieren würde, würde das ganz anders machen. Der würde entweder die Scheibe scharf stellen oder das dahinter. Ich male aber alles gleichzeitig. Also ich habe die Tropfen scharf, versuche aber trotzdem so eine Scheibe zu malen, aber trotzdem das dahinter sichtbar zu machen. Das sind dann so ganz andere Dinge, die mir dann in dem Moment wichtig sind.
Die Schärfe ist ein ganz wichtiger Punkt, auch bei den Fotorealisten. Also es gibt immer wieder Bilder, wo man irritiert ist, weil eben alles total scharf ist, was ja normalerweise auch beim menschlichen Auge so nicht funktioniert. Und dann gibt es wieder Bilder, wo auch wieder damit gespielt wird, es so zu malen, wie man es gewohnt ist, dass der Vordergrund scharf ist und es hinten dann unschärfer wird. Aber dann sind auch wieder so Brüche drin. Also das ist, glaube ich, auch was, was ganz wichtig ist bei fotorealistischen Künstlerinnen und Künstlern.
Ja, also Schärfe ist wichtig, Schärfe und Unschärfe. Und da ist für mich auch wichtig das Spiel von Nah- und Fernsicht, dass da ähnlich funktioniert. Weil die fotografische Oberfläche, die wirkt echt in Anführungsstrichlein von Weitem. Und bei den Frühen ist es ja zumindest so, man sieht, dass es halt was wahnsinnig Malerisches. Ja, also die haben ihre Ekritur, die haben ihre spezielle Pinselführung. Und wenn man eintaucht und sich Zeit lässt, nach irgendeiner Zeit erkennt man wirklich auf 100 Kilometer gegen den Wind, das ist ein Goings, das ist ein Estes, das ist eine Fleck, weil die eben alle wirklich eine eigene Handschrift entwickelt haben. Was ich auch spannend finde, ist in dem Kabinett mit den Arbeiten von Karin Kneffel, dass die Bilder auch Sehen reflektieren oder über Sehen selbst als Prozess nachdenken lassen. Bühnen, Vorhänge, Scheiben, Fenster, Spiegelungen. Und das ist im gesamten traditionellen Fotorealismus auch ein großes Thema. Einfach, wie kann man über Sehen nachdenken und wie nehmen wir die Wirklichkeit wahr? Und was ich spannend finde, sie fordern halt ein langes Sehen. Ich glaube, Fotorealisten interessant, also ich habe mich mit ganz vielen über KI unterhalten und über Abkürzungen auch. Und da sind die sich alle einig, als Allerschlimmste finden die Bilder, die generiert sind, ohne dass eine menschliche Subjektivität dahinter steckt, die Imagination hat. Ja, und so dieses Festhalten am Bild, das selbst gemacht ist über einen langen Zeitraum, also nicht nur das lange Sehen, sondern es ist auch der Stolz auf das Arbeiten und Bewusstsein, man muss an traditionellen Bildwelten, auch Techniken und Herangehensweisen festhalten in der Welt, die medial überflutet wird, durch Arbeiten, die von Maschinen gemacht werden. Und vielleicht ist es auch ganz furchtbar, dass das so allgegenwärtig ist heute und uns vielleicht auch überfordert als Menschen.
Also, dass da immer noch der Mensch dahinter steht und vielleicht auch noch diese Idee, dass jedes Bild oder jedes Original eben so eine Art Aura hat. Bei der ständigen Verfügbarkeit von Bildern und dieser ständigen Bilderflut und man sich eigentlich gar nicht mehr sicher sein kann, eben ist es ein KI-generiertes Bild, steckt noch ein Mensch dahinter, ist wahrscheinlich auch vielleicht die Faszination solcher Ausstellungen wie hier ein Stück weit dem zu schulden, dass man vor so einem Bild steht und weiß, das hat ein Mensch gemalt. Davon gehen wir zumindest jetzt mal aus.
Ich würde nochmal da anknüpfen an den Punkt mit Platon. Ich glaube, Platon hätte die Fotorealisten geliebt, weil ja die Fotorealisten genau uns zeigen, dass wir in der Höhle leben, weil sie uns ja eben zeigen, wir sehen nicht die Wirklichkeit, wir sehen immer schon nur eine vermittelte Wirklichkeit, eben als Kinobild, als Fotografie, als Werbebild, was auch immer. Und das ist ja genau das, was uns sondern die Fotorealisten zeigen. Und deshalb glaube ich, jeder medienkritisch Philosoph muss sie eigentlich lieben.
Es ist ja auch vielleicht auch der Spaß immer dran, sich täuschen zu lassen, also dieses Spiel einfach einzugehen.
Ja, ja. Und genau, wie Sie sagen, klar, man sieht, das ist jetzt gemalt, da steht ein Mensch dahinter, aber wie wir auch schon festgestellt haben, eben auf den zweiten Blick stimmt oft was vielleicht da nicht so. Oder allein die Tatsache, dass man merkt, da hat jetzt jemand ein halbes Jahr oder ein Jahr oder sogar mehr als ein Jahr für ein Bild gebraucht, lässt ja auch vermuten, diese Person wollte sich nicht nur selber langweilen und ein Jahr vor sich hinmalen, da muss noch was drinstecken. Also wer so viel Aufwand treibt, hat auch einen Ehrgeiz, da noch was reinzupacken. Sie sprachen von den Ostereiern, den Easter Eggs, die da vielleicht versteckt sind. Und wer weiß, was da vielleicht oft noch an zweiten und dritten Ebenen drinsteckt in diesen Bildern, was zum Teil vielleicht noch bis heute gar nicht entschlüsselt ist, wer weiß. Oder wenn man sie alle röntgen würde, was dann noch rauskäme. So, also ich glaube, dieser große zeitliche und handwerkliche Aufwand, der spiegelt sich auch eben in einem intellektuellen und ikonografischen Ehrgeiz, den man vielleicht erstmal übersieht, weil man denkt, ach, das sind nur abgemalte Fotos. Und das ist die Täuschung, die die Fotorealisten begehen.
Aber ich glaube auch dieses, es sind nur abgemalte Fotos, dass das bis heute dem Fotorealismus wehtut. Und auch wenn man so eine Ausstellung macht, weiß man von Anfang an, es gibt sehr viele Kollegen, die auch die Nase rümpfen, oh, er macht Fotorealismus, kriegt bestimmt viele Besucher. Weil es ist natürlich eine Bewegung, die ganz, ganz viele Menschen anspricht, glaube ich auch, weil es einfach so einen Wow-Effekt hat und die Bilder uns faszinieren. Aber manchmal wird er auch nicht so ganz vollgenommen. Und wenn man sich wirklich darauf einlässt, so auf den kunsthistorischen Kontext, auf den sozialhistorischen und Ikonografie ist ein ganz wichtiges Wort, das auch vergessen wird, also die Wahl des Sujets. Das wirkt mega banal, aber da ist oft extrem viel drin. Ja, also ganz viele dieser Sujets sind eigentlich auch nah an beispielsweise Traditionslinien in der Dokumentarfotografie, wo es auch um eine Kritik am Staat geht. Was muss erhalten werden, was verschwindet oder was sind Aspekte der Gesellschaft, die als nicht bildwürdig gelten. Und allein, dass man sagt, man malt die Erfahrungswelt der Mittelklasse. Und man macht es eben nicht im Fernsehen oder im Kino so als niedere, populäre Kunstrichtung, sondern sagt, das ist Avantgarde-Malerei, die gehört ins Museum, aber es ist eben nichts, das total abgehoben oder weltfremd ist. Und was ich in der Ausstellung auch spannend finde, was, glaube ich, oft vergessen ist, ist Humor. Also viele von denen hatten einen wahnsinnigen guten Humor, haben gerne gelacht und diese Entfremdungselemente haben so einen kleinen Augenzwinkern. Also wir haben unten ein Bild, was eine wahnsinnig aufwendige Nocturne ist, also eine Nachtansicht von einem erleuchteten Art Deco-Kino. Und da ist alles perfekt gemalt, aber es gibt eben ein Auto, wo statt einem Nummernschild der Nachname des Künstlers Cohn ist. Und wenn man länger hinschaut, springt es einem total entgegen und irgendwie ruiniert es natürlich diese perfekte Fassade, aber es macht auch eigentlich das gesamte Bild richtig cool. Und wir haben hier oben auch ein Bild in der Ausstellung, auf das ich gerade schaue, Looking Back at Richmond House. Das ist eine Arbeit von Ben Johnson, die wir vorhin schon erwähnt haben, eine Auftragsarbeit von der National Gallery. Und die haben da eine große Canaletto-Ausstellung organisiert und haben ihn gefragt, ob er ein Bild malen könnte, das London heute zeigt, aber genau in der Tradition der Vedutenmalerei aus der italienischen Maltradition. Und es ist perfekt gemalt, also man sieht den Trafalgar Square in London und dann ist aber ein mega Easter Egg versteckt, weil auf einem der Säulen ist eben ein Objekt, das es gar nicht gibt. Und man denkt, es ist eine Skulptur, die da steht, aber es ist ein astronomisches Gerät aus einem Gemälde in der National Gallery, das eines der Lieblingsbilder des Künstlers ist. Und er hat zu mir gesagt, er freut sich jedes Mal, wenn irgendjemand merkt, das kann eigentlich gar nicht existieren und für ihn ist es seine Art, dieses Bild zu signieren. Und sagen wir mal, dieses Spiel und dieses Spielerische und diese Herausforderung in dem Betrachter, was zu finden im Bild, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig beim Betrachten von den Werken.
Wie wird es weitergehen mit dem Fotorealismus, wenn wir in die Zukunft schauen? Wir haben es ja schon von KI-generierten Bildern gehabt, von den Möglichkeiten des Deepfake. Herr Ulrich, können Sie sich vorstellen, dass es trotz dieser technischen Errungenschaften und diesem noch größeren Wettstreit und Technisierung trotzdem weitergehen könnte?
Ja, sogar gerade deshalb, zumindest sollte es auch weiterhin einen Fotorealismus geben, der so in der Tradition steht, der ersten und zweiten Generation, dann kann man sich ja denken, dass für die es jetzt gerade reizvoll ist, KI-generierte Bilder als Grundlage zu nehmen, also nicht mehr Fotos, aber Bilder, die von der KI vielleicht auch generiert sind, von vornherein mit Prompts, die sagen, Ergebnisse provozieren, die eben dann besonders effektreich und kompliziert und komplex wieder sind. Oder zugleich aber auch besonders natürlich banal sind. Man hat ja so Begriffe wie Brain Rot und Slop für KI-Bilder schon in Umlauf gebracht, die signalisieren sollen, dass das eigentlich so ein Bildermüll auch, weil das die KI spuckt aus, womit sie gefüttert wurde, sagen mehr oder weniger gut oder schlecht verdaut. Und jetzt könnte man sich natürlich das wiederum vorstellen, dass so ein Brain Rot Bild von der KI, so ein schlecht verdauter Output, wieder in riesigen Aufwand gemalt wird, um damit aber vielleicht überhaupt uns nochmal bewusst zu machen, auch so, was ist die spezifische Genese und das spezifische Aussehen dieser Bilder, warum unterscheiden sich die eben auf den zweiten Blick sehr wohl von klassischer Fotografie, auch wenn sie auf den ersten Blick fotografisch aussehen mögen. Und da könnte auch so einer neuen Generation fotorealistischer Kunst eine absolut medienkritische Aufgabe zukommen. Mhm. Ja.
Frau Kneffel, haben Sie eher Angst vor solchen Entwicklungen?
Nee, ich finde sie spannend und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit der KI. Ich meine, das kann man ja gar nicht überblicken, was da alles noch passiert. Ich habe auch schon mal ein Bild nach KI gemalt. Ich habe mal Madonnen gemalt aus dem 16. Jahrhundert und ich wollte einfach mal wissen, was die KI mir sagt. Das ist aber jetzt schon 3 Jahre her und es ist schon sehr wichtig, dass man genau sagt, was man will. Ich habe eben gesagt, Madonna mit Kind, 16. Jahrhundert, Holzskulptur bemalt. Dann bekam ich erstmal ganz viele Bilder, Holzskulpturen von der Sängerin Madonna, aber dann ins 16. Jahrhundert transferiert zum Beispiel. Also das war dann auch ganz interessant. Aber ich habe dann, und es waren natürlich noch viele Sachen falsch. Das macht die KI ja heute nicht mehr. Wir wissen gar nicht, wie die KI, die entwickelt sich ja so wahnsinnig schnell. Das hat noch einiges durcheinander gebracht, was ich damals aber schon sehr interessant fand, um damit nochmal malerisch einmal weiterzuarbeiten. Aber nichtsdestotrotz hat es mir nicht so viel Freude gemacht. Diese Madonna war mir unsympathisch, komischerweise. Und ich habe einfach gemerkt, das ist so ein Zusammenschnitt von dem, was es einfach gibt. Das ist nichts Neues, sondern die manscht halt alles zusammen, was es einfach gibt im Netz. Ich habe keine Angst, ich bin gespannt und seit ich male, ist die Malerei schon so oft für tot erklärt worden, dass man eigentlich, glaube ich, da auch keine Angst mehr haben muss und die Malerei wird da sicher auch einen Weg finden.
Ich finde es auch toll, dass in der Ausstellung eben ganz viele Bilder drin sind, wo die Künstler dann ganz stolz sagen, das haben wir gemacht vor KI oder vor Instagram. Ja, es gibt hier oben beispielsweise ein Bild, auf das wir gerade Blick haben von Bertrand Meniel. Das ist ein französischer Fotorealist, der ein bisschen wie früher Richard Estes in Amerika. Der macht dann ganz, ganz viele Fotos von gleichem Straßenzug und setzt die dann so zusammen, dass es irgendwie unwirklich aussieht, weil es ist keine Perspektive, die das menschliche Auge oder die Kamera einnehmen könnte. Aber es sieht aus wie heute eine Panoramaaufnahme, wenn man
eine Weitwinkelaufnahme
auf iPhone machen würde. Und es gibt es in der Ausstellung erstaunlich oft. Und ich glaube, es ist auch ein Grund, warum das junge Leute anspricht, weil die Ausstellung ist wahnsinnig voll, für unsere Verhältnisse zumindest, von Teenagern, von Familien, auch mit jungen Kindern. Man merkt, die Leute haben Spaß am Bild. Und ich glaube, dafür eignet sich diese Art von Kunst eben nochmal viel besser als beispielsweise ein Gartenbild von Liebermann. Und man kann eben auch streiten über, ist es echt oder ist es fake? Wie hat er das eigentlich gemacht? Aber das kann doch gar nicht sein. Wir schauen mal, das geht doch nicht auf. Ja, vielleicht war es Absicht. Also das ist eine Kunst, die fordert. Und ich glaube, wenn man sieht, wie einzelne Bilder ganz, ganz verschiedene Menschen ansprechen können und auch mit unterschiedlichem kulturellem Kapital, dann würde ich sagen, hat der Fotorealismus auf jeden Fall eine ganz gute Zukunft.
Der Spaß an der perfekten Illusion geht also weiter. Das war das SWR Kulturforum, die perfekte Illusion, was fasziniert uns am Fotorealismus, aus dem Museum Frieda Burda in Baden-Baden. Es diskutierten die Künstlerin Karin Kneffel, der Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich und der künstlerische Direktor des Museums Frieda Burda, Daniel Zamani. Vielen Dank für die Diskussion und Ihnen auch hier im Publikum fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Marie-Dominique Wetzel.